Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirandas. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Christian Larsen. Er ist Arzt, Autor und Mitbegründer der Spiraldynamik. Unsere Füße tragen uns jeden Tag durchs Leben, aber die meisten von uns schenken ihnen das Aufmerksamkeit, wenn Schmerzen entstehen. Aber dabei beginnt unser Körper genau dort ja, unten am Fundament. Und heute sprechen wir darüber, warum gesunde Füße weit mehr beeinflussen können als nur unser Gehen. Nämlich Haltung, die Knie, den Rücken, die Stabilität und unser ganzes Körpergefühl. Christian erklärt, warum moderne Schuhe unser Bodengefühl verändern, weshalb Barfußlaufen und gezielte Übungen helfen können und warum wir sogar viele Operationen dadurch vermeiden können, wenn wir einfach ein bisschen früh hinschauen würden. Aber jetzt ist hier für dich Dr. Christian Larsen. Lieber Christian, warum sind denn Füße überhaupt so wichtig für den menschlichen Körper? Du hast dich ja schon sehr viele Jahre damit beschäftigt.
Ja, lieber Luca, danke für diese Einstiegsfrage. Die geht richtig ans Herz, ja, so, weil die Füße sind in der Tat extrem wichtig. Und ich möchte dir die Antwort auf zwei Ebenen geben. Einmal auf der Ebene der Menschheitsgeschichte ganz allgemein. Und das andere Mal auf der Ebene ganz persönlich. Auf der Menschheitsgeschichte ist es ja so, das weiß man, der Mensch ist ein aufrechtgehender Kreuzgänger. Dafür musste er sich aufrichten, dafür mussten die Hände weg vom Boden und die Füße dafür richtig auf den Boden. Und das ist das, was den Menschen eigentlich ausmacht, dass er auf zwei Füßen gehen kann. Und wenn man das so betrachtet, und da ist sich die Forschung auch ziemlich einig, die Menschwerdung begann mit den Füßen, dass man auf zwei Füßen stehen kann, oder? Und dann kamen die Hände hoch, die Aufrichtung und die Entwicklung des Gehirns. Und auf persönlicher Ebene, stell dir vor, du hättest keine Füße.
Ja, das wäre nicht so cool.
Das, oder die tragen dich überall hin, die vermitteln dir Standfestigkeit, man kann tolle Dinge damit machen, oder? Und die führen zwar, das ist ganz interessant, in allen Kulturen zu fast allen Zeiten ein Schattendasein. Also die Chinesen haben da Lotusfüßchen und wir haben da das Aschenputtel und man hat die Füße, speziell bei Frauen, immer irgendwie da in Kerkerhaft gesteckt. Aber zu Unrecht, ja, und heute haben sie in der Therapie und im Bewusstsein der Menschen und auch in der Chirurgie so ein Revival, dass man sieht, wie wichtig die Füße sind, und darüber freue ich mich sehr.
Ja, das ist ja auch das Thema, warum wir überhaupt heute zusammensitzen, weil eben Füße immer wichtiger werden, ne? Ich meine, man sieht es allein, wenn man jetzt rausgeht, man sieht immer mehr so Barfußschuhe und Leute, die in Barfußschuhen rumlaufen, weil immer mehr propagiert wird, Fußgesundheit ist wichtig, natürlich laufen und sowas. Du hast jetzt gesagt, sie führen ein Schattendasein. Hat man dann so, also was ist in den letzten Jahrzehnten so passiert in der Forschung, dass man jetzt sagt, nee, die Füße, da müssen wir schon genauer drauf achten, wie wir die behandeln?
Ja, also wenn ich das jetzt nochmal, ich bin ja Arzt, aus der medizinischen Perspektive anschaue, dann gibt es schon lange eine Handchirurgie und eine Handtherapie, und wenn du was an der Hand hast, dann gibt es auch gleich eine Rente. Und bei den Füßen gab es das alles nicht vor 20 Jahren. Und heute hat man eigentlich gesehen, dass die Füße auch jetzt, ich sage jetzt mal anatomisch, neurologisch, psychologisch, so wichtig sind wie die Hände. Also beispielsweise, es hat in den Füßen gleich viel Nerven wie in den Händen. Wir haben das gleiche Differenzierungsvermögen. Es gibt Menschen, ja, meist ohne Arme, leider, die können mit den Füßen Tee malen, die können Tee kochen, die können malen, die können sogar auf der Tastatur schreiben. Also man kann unglaublich viel mit Füßen machen. Und man hat einfach erkannt, ja, dass die Füße wichtig sind. Und dann kommt ein anderer Aspekt dazu, das ist die Schuhindustrie. Also die ursprüngliche Idee und Funktion eines Schuhs ist Schutz vor Verletzung und vor Kälte und Wärme. Und wenn wir aber schauen, was heute, egal ob jetzt Modeschuhe für die Frau oder coole Turnschuhe für den Teenager, das hat ganz viele andere Bedeutungen. Und das heißt, das sind andere Dimensionen, die maßgebend und führend sind. Das Aussehen, die Marke, der Coolness-Faktor, die eigentlich wenig mit der ursprünglichen Funktion zu tun haben. Und da findet jetzt auch ein Gesinnungswandel statt, dass die Schuhe eben mehr Richtung Natur gehen sollen. Und konkret bedeutet Natur, dass ich ein besseres Bodengefühl habe. Oder wir haben eh das Problem, dass alles flach ist. Der englische Rasen, der Teppich, der Holzparkett, der Asphalt, die Straße, alles ist flach. Da gibt es eh schon wenig Lebendiges, ja, für die Füße. Und wenn wir jetzt noch so eine dicke, fette Sohle haben und dann noch doppelt so breit wie der Fuß selber ist, dann kriegt man kein richtiges Bodengefühl. Und da ist es eine tolle Entwicklung, ja, mit diesen Barfußschuhen, mit den Minimal Shoes, ja, die es ja in vielen Varianten gibt, dass man einfach ein besseres Bodengefühl bekommt.
Würdest du denn sagen, dass uns die modernen Schuhe und Schuhdesigns krank machen?
Ja, das hat immer so was Anklagendes, gell? Und jeder ist ja frei, oder? Wenn ich mir die Schuhe kaufe, zwingt mich ja niemand dazu, oder? Also da kann man jetzt nicht der bösen Schuhindustrie, die machen halt das, was die Leute kaufen, oder? Und ich würde sagen, ich würde weniger sagen krank machen, sondern es ist halt oft, gerade bei Kindern, dann eine verpasste Chance. Bei Kindern sollte man wirklich die Sohlen dünn halten, sodass die Kinder den Boden erleben können, auch viel auf unebenem Boden laufen, damit die ein richtiges, eine Standfestigkeit und auch eine Leichtfüßigkeit entwickeln, die Kinder. Und wenn ich da immer in gepanzerten Schuhen rumlaufe und das Gefühl habe, so ich laufe im Sommer mit Skischuhen rum, dann ist das für die Entwicklung ja nicht nur der Füße, sondern das Bewegungsgefühl und vielleicht auch der ganzen Persönlichkeit. Ja, super optimal.
Was bedeutet es, wenn wir als Erwachsene das Bodengefühl verlieren durch solche dicken Sohlen und breite Sohlen?
Also auf der, ich sage jetzt mal, mechanischen Ebene nimmt einfach die Leistungsfähigkeit der Füße ab und die Unfallgefahr nimmt zu. Und auf der psychologischen Ebene, oder ich glaube, der Mensch ist ja ein Körper und ein Geist, ein geistiges Wesen oder so in einem Körper. Und das hat immer, das weiß man heute auch, das gesichert eine ganz innige Beziehung in beide Richtungen, psychosomatisch und somatopsychisch. Und wenn, und bei allen vielen Zusammenhängen, die man zwischen Körper und Psyche hat, sind es für mich drei, die hervorstechen. Das eine ist das Fundament, die Erdung, das Bodengefühl, die Stabilität. Das zweite, die Zentrierung, eine eigene Mitte zu haben, ja, die stabil ist, Rumpfstabilität, auch im übertragenen Sinn Rückgrat zu haben. Und das dritte ist die Aufrichtung. Und das Fundament, das Bodengefühl, wenn man das jetzt nicht hat, oder, dann passiert ja eigentlich mal nicht viel, aber man geht dann einfach durchs Leben ohne festen Boden, ohne festen Bodengefühl unter den Füßen, oder? Und das ist auch wieder, wenn man sagt, es geht darum, ich habe Bodenhaftung, ich bin aufgerichtet und habe eine eigene Mitte, dann fehlt dann ein Drittel.
Mhm. Und was ist bei den anderen beiden? Was sind da die Auswirkungen?
Du meinst mit der Zentrierung?
Zentrierung und Aufrichtung, genau. Aufrichtung,
ja. Also wenn ich keine Zentrierung habe, dann steht das Becken schief oder ist irgendwie verdreht. Ja, ich hab auch kein, oder Bewegung hat immer damit zu tun, ganz zentral damit zu tun, wie ich meinen Schwerpunkt, mein Zentrum verschiebe. Also beispielsweise im Tanz ist das Spiel mit der Schwerkraft, oder dass ich meinen Schwerpunkt nach oben in die Luft springe und einen Moment das Gefühl der Schwerelosigkeit erzeuge und dann wieder sicher land. Und im Kampfsport oder bei den Sumo-Kämpfern beispielsweise geht es darum, dass ich mit meinem Schwerpunkt unter den Schwerpunkt des anderen komme, um ihn aus den Ring zu stoßen. Also in der Bewegung ist das zentral, und wenn man zum Tieren zuschaut, die auf der Jagd sind oder sich fortbewegen, dann bekommt man ein so Gefühl dafür, mit welcher Eleganz ja das eigentlich von der Natur her angedacht ist. Und wenn ich kein Zentrum habe, dann kippe ich leicht um. Ich bin so ein Push-Around. Ich kann die Kraft meiner Mitte, Japaner haben dafür ein extra Wort, ja, das Hara, die Erdmitte des Menschen, da kann ich die nicht einsetzen. Und wenn mir die Aufrichtung fehlt, ja, dann bin ich halt einfach irgendwie krumm. Dann bin ich so gebeugt, Kopf nach vorne, Schultern nach vorne, sehe 10 Jahre älter aus, fühlt sich schlecht an, gibt Kopfschmerzen, ja, bedrückt die Organe, ich kann nicht frei atmen. Also ja, dann habe ich halt alle Nachteile, die man davon hat.
Ja. Was sind, also vielleicht eine blöde Frage, aber was sind so die Klassiker, die durch ungesunde Füße oft ausgelöst werden? Oder vielleicht andersrum gefragt, was haben die Menschen oft, wofür gesunde Füße die Lösung wären? Ganz kurze Unterbrechung nur, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Also du bist jetzt im medizinischen Bereich.
Im medizinischen, richtig? Ja, genau.
Ja. Also ich würde das mal in drei Gruppen einteilen. Das erste sind, ich sage jetzt mal, der Fuß verändert sich, ohne dass viel passiert. Also beispielsweise Kinder laufen dann halt noch mit Knickfüßen rum. Wobei man muss sagen, für Kleinkinder ist das normal. Ja, Kleinkinder dürfen Knickfüße haben. Also mit deinem David, ja, da kannst du die nächsten 5, 6 Jahre kannst du dich total entspannen, oder? Der okay. darf, wenn er dann läuft, Knickfüße haben, so wie Kleinkinder auch O-Beine haben dürfen und Säuglinge. Und aber dann mit dem Zahnwechsel, so mit 6, 7, sollten die Füße aufrecht sein. Und da sieht man nicht viel davon, oder? Also der Fuß verformt sich mehr ein bisschen Sichelform, ein bisschen Senkfuß, ein bisschen Knickfuß, da passiert nicht viel. Und da wäre es aber schon, wenn man was für gesunde Füße tun möchte, ja, es ist nicht der Schuh, der die Kinderfüße dann gesund macht, sondern das Training. Und die zweite Stufe ist dann, dass es irgendwo Probleme gibt. Das Häufige ist, dass irgendwelche Sehnen oder Weichteile, Muskeln überlastet sind, oder? Weil die zu viel Arbeit machen müssen. Das kann dann sein, dass es am Fuß selber ist. Das kann aber auch sein, ein Knickfuß, der führt als Erstsymptom zu Kniebeschwerden auf der Innenseite. Ja, dass es irgendwo einfach zu Überlastungen kommt. Mhm. Und der dritte Stufe ist dann, dass es zu, ich sage jetzt mal, gröberen Problemen kommt. Da hast du dann Zehendeformitäten, Krallenzehen, Achillessehnen, Verkürzungen. Du kannst dann Misstritte haben, der Fuß wird unbeweglich. Und dann hat man, wenn man das mal aufdröselt, dann hat man schnell 10 oder 20 verschiedene medizinische Diagnosen, ja, was man dann an den Füßen alles für Probleme haben kann.
Das heißt, weil wenn ich jetzt so auf die Füße schaue, dann denke ich mir oft, die sind ja wirklich unsere Verbindung zum Boden, so unsere Verbindung zur Erde. Auf denen stehen wir täglich für Stunden, ja, von 24 Stunden sehr, sehr viele. Könnten die, also in meinem Gedankengut sind die dafür verantwortlich für viele Sachen im Körper. Also auch wenn mir im Kopf irgendwas wehtut, könnte es an den Füßen liegen zum Beispiel. Weil die sind ja die Verbindung, die halten uns ja aufrecht. Aber gleichzeitig sind die wahrscheinlich auch die am meisten, ja, ausgleichen können, abfangen können wahrscheinlich, oder? Mit den Fußgelenken und Co. Ist es so?
Ja, ich mach dir da eine tolle Analogie, Luca. Die Füße sind das Interface des Körpers zum Boden, zur Erde. Und das ist so wie in einem Rennauto die Pneus oder zur Rennstrecke. Und jetzt schau mal, was die Pneu für eine Bedeutung haben, oder? Wenn die asymmetrisch sind, wenn die abgefahren sind, wenn die nicht richtig eingestellt sind, oder? Dann fliegt das Auto aus der Kurve oder es kann nicht richtig bremsen, kommt ins Schleudern. Und so ist das bei den Füßen auch, oder? Die vermitteln ganz viel zwischen Körper, ja, und Erde. Und das tun sie auf verschiedenen Ebenen. Ich sage jetzt mal so, einerseits, ich würde sagen, so auf drei Ebenen. Das eine ist einfach mechanisch. Wenn die Füße, das Fundament schief ist, dann ist der ganze Körper nachher schief. Das ist wie beim Häuserbau oder wenn ich einen Turm baue. Und das zweite, das ist so energetisch. Da gibt es auch ganz interessante Ansätze, zum Beispiel so die Fußreflexzonen, ja auch die Meridiane der chinesischen Medizin enden in den Füßen. Und da weiß man aus Erfahrung, dass eben, ich sage jetzt mal, Kopfschmerzen sich durchaus auch im Fuß spiegeln, und dann habe ich Verspannungen dort, und wenn ich das massiere und draufdrücke, dann tue ich dem Fuß was Gutes und löse auch was systemisch Gutes aus. Und auch umgekehrt, wenn ich Verspannungen oder Probleme in den Füßen habe, hat das Auswirkungen ja weiter oben im Körper. Also dass diese energetischen Phänomene, die Schulmedizin ja noch nicht wirklich ergründet hat, aber die gibt es, das weiß man aus Erfahrung. Und das Dritte ist eben so das Psychologische. Wenn ich habe ein Vorstellungsgespräch, einen neuen Job in der Firma, und stehe richtig gut auf meinen Füßen, habe eine andere Körperspannung, andere Gesichtsausdruck, andere Körperresonanz in der Stimme, dann ist das einfach, wirkt das anders auf mich und auf andere, wie wenn ich da irgendwie mit Knickfüßchen und krummen, ja, Beinachsen dastehe.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man erkennt oder es wirkt definitiv anders, wenn da jemand steht, aufrecht, gerade, die Füße nicht
Genau.
irgendwie nach innen knicken, keine O-Beine oder irgendwas hat, sondern breite Brust, ne, Schulter nach hinten, also allgemeine gerade Haltung, das macht natürlich viel, viel her im Außenauftritt, ne, und in der Wirkung auch auf andere.
Genau.
Wann merke ich, dass ich vielleicht ein wenig mehr für meine Füße tun sollte? Oder kann man pauschal sagen, das muss eigentlich jeder machen?
Also ich glaube, ja, weißt du willst ja was für deinen Nacken, für deine Hände, für deine Schultern. Du möchtest ja, dass der ganze Körper gut funktioniert. Also ich glaube, das ist schon richtig, wenn man sagt, ja, das ist immer gut, wenn man was tut. Und wenn du sagst, weißt du, wann muss man etwas für die Füße tun? Ich bin kein Freund so des moralischen Zeigefingers im Sinne, oh, du musst jetzt etwas für deine Füße tun, sondern es ist mehr so also im Idealfall aus einer Positivmotivation, aus Lebensfreude, aus Sehnsucht, aus Dankbarkeit, und auch aus Freude, ja, was die Füße alles können. Und beispielsweise, also alle Menschen, die Füße wirklich brauchen, ein Tänzer oder ein Bergsteiger, ein Kletterer oder ein Seiltänzer, die haben eine natürliche, ich sag mal, partnerschaftliche Beziehung zu ihren Füßen, weil sie müssen. Und wenn ich dann jetzt schaue, normalos, oder da kann man schon ohne Fußbewusstsein und ohne, ja, durchs Leben gehen. Aber wenn ich dann die älteren Menschen anschaue, das häufigste Problem, wenn Menschen alt werden, ist, dass sie im Alter stürzen. Oder? Und bei den Frauen über 70, 80 ist das eine von drei. Und das ist immer mit Schmerzen, Schenkelhalsbruch, mit Verlust der Selbstständigkeit verbunden. Und wenn die Menschen bereits im Kindergarten lernen würde, da kann man tolle Spiele machen mit, weißt du, alle Kinder unter einer Decke und welcher Fuß gehört wem oder Fußabdruck und dann Fußmemory. Einfach, und hat ja auch in Religionen hat die Fußwaschung ja nicht umsonst eine symbolische Bedeutung, ja, Wertschätzung der Füße. Da könnte man viel tun, und ich bin sicher, das hätte auf die Fußgesundheit und die Selbstständigkeit und Unfallprävention, ja, für die Volksgesundheit positive Auswirkungen.
Ja, glaube ich dir sofort, wenn man das ein bisschen mehr in Fokus rutschen würde. Ich meine, Hände und Co., das kennt man alles mit Händen. Das ist halt auch das Instrument, womit wir viel arbeiten im Alltag, womit wir eigentlich alles machen. Die Füße werden halt oft so ein bisschen vergessen bei dem Ganzen, so als selbstverständlich ein bisschen wahrgenommen, würde ich sagen, ne? Aber also der Gedanke von dir ist schön mit diesem, man sollte was an den Füßen machen, um mehr Freude zu machen, nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden deuten. Aber, Christian, machen wir uns nichts vor, die meisten ändern erst was, wenn es weh tut.
So ist es. Aber das ist nicht nur bei den Füßen so, das liegt in der menschlichen Natur.
Ja, genau. Und wann sollte ich spätestens was am Fuß ändern? Kann man das irgendwie pauschalisieren oder eigentlich eher nicht? Also sollte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe, sollte ich dann sagen, nee, komm, ich schaue mir jetzt auch mal meine Füße an, oder wenn mir jemand mal hinterherläuft und sagt, hey, du knickst irgendwie mit dem Rechten immer so ein bisschen nach innen beim Laufen, das ist, glaube ich, nicht gesund.
Also ich glaube, das stimmt, was du sagst, Luca. Die meisten Menschen oder viele Menschen kommen dann in Aktion, wenn es irgendwo wehtut, wenn etwas nicht geht. Und ich glaube, das ist auch völlig okay. Und ein bestimmter Prozentsatz von Menschen, die sind präventiv unterwegs. Das ist natürlich viel klüger, oder? Und die merken entweder intuitiv oder durch präzise Wahrnehmung oder Feedback von außen, die merken, irgendwas ist nicht ideal. Also beispielsweise, ich habe jetzt Knicksenkfüße oder die Füße zeigen zu weit nach innen oder zu weit nach außen. Oder? Und die sagen dann mehr so aus einer inneren Intuition heraus, ja, ich möchte das ändern. Oder? Und das ist natürlich, dann ist es am einfachsten. Und wenn ich dann Probleme habe, oder die dann wird es schon schwieriger. Und wenn die Probleme chronisch werden und mehr, noch mehr Probleme draufkommen, wird es immer schwieriger. Also man kann schon sagen, je präventiver, desto einfacher und je später, desto therapeutischer.
Was sollte eigentlich jeder von uns machen, um generell seine Fußgesundheit so ein bisschen zu verbessern? Also du hast ja schon angesprochen, Barfußschuhe, flache Böden vielleicht meiden. Ich meine, man baut jetzt daheim keine Berge ein oder so in den Boden, aber was kann man so allgemein ein bisschen machen, um seine Fußgesundheit zu verbessern?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal richtig auf die Füße draufsteht. Das heißt, dass das Häufigste ist der Knickfuß. Da knickt der Fuß nach innen weg. Das gilt medizinisch als harmlos, aber wenn man dann eben schaut, 20, 30, 40 Jahre später, dann ist fertig mit harmlos, dann kommt die ganze Palette von Problemen, dass man gerade auf die Füße steht. Und das kann man ein Bild von hinten machen, man kann einen Freund oder einen Partnerin fragen, schau mir das mal an, oder einen Sportler oder einen Physiotherapeut, egal was, oder dass man mal gerade auf die Füße steht. Und das erscheint mir das Wichtigste. Und das Zweite ist, wenn ich mich bewege, also beispielsweise, wenn ich jetzt jogge oder die Treppe runtergehe, dass ich dann dieses gerade Aufsetzen des Fußes, dass ich das dann auch kann, nicht nur, wenn ich stehe, also dass ich diese gerade Belastung des Fußes, dass ich das im Alltag und im Sport auch umsetzen kann. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten, oder? Das eine ist so die Statik, das andere Dynamik. Mhm. Und dann, oder, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann merke ich, habe ich eher einen Senkplattfuß oder habe ich eher einen Hohlfuß? Und der Senkplattfuß, der braucht mehr Spannkraft. Weißt du, wie wenn jemand in den Bändern hängt mit dem Bauch nach vorne und im Hohlkreuz, der braucht mehr Rumpfmuskulatur. Und wenn ich einen Senkplattfuß habe, dann brauche ich mehr Spannkraft im Fuß. Und auf unebenem Boden gäbe es natürliche Trainingsreize. Und wenn die fehlen, dann muss man die ersetzen. Also da muss ich wirklich mal ins Gelände oder vielleicht klettern gehen oder wenn es Kinder sind, ins Ballett. Da muss ich was tun, dass der Fuß kräftig wird. Und wenn ich einen Hohlfuß habe, das Gegenteil davon, da habe ich zu viel Spannung im Fuß. Übrigens, die Hohlfüße sind, niemand weiß warum, aber die sind bei Kindern in unseren Breitengraden extrem im Vormarsch. Also früher gab es viel Plattfüße, heute gibt es immer mehr Hohlfüße. Ja, ob das mit Stress oder so zu tun hat, weiß man nicht. Ja, und die Hohlfüße müssen sich entspannen. Also da muss ich so ein, ich sag dann so mehr wie eine Raubkatze, weißt du, die Pfoten aufsetzen und dann geschmeidig abrollen, also dass ich mehr so dieses Raubkatzengefühl entwickle. Ja. Und wenn ich diese zwei Sachen habe, die richtige Belastung in der Statik und in der Dynamik und dann ein Gefühl dafür bekomme, was tut meinen Füßen effektiv gut, wie muss ich sie brauchen, dann habe ich schon 80% gemacht.
Ja, das heißt, man muss jetzt nicht pro forma mal zum Fußorthopäden rennen und sich untersuchen lassen.
Davon würde ich abraten. Also zumindest in Zürich. Also die Orthopäden verdienen das Geld mit Operieren und die schauen, dass in der Regel Ausnahmen gibt, aber sind die Ausnahmen, schauen das an, ist das was zu operieren oder nicht. Und wenn man es irgendwie operieren kann, dann machen sie da auch ein schönes Angebot. Und wenn es nicht zum Operieren ist, oder dann kommt reflexartig, ja, besorgen Sie sich ein paar Einlagen oder gehen Sie zum Physiotherapeuten und danke vielmals.
Okay, so schlimm.
Ja, schon. Weißt du, und ich sag das, weil es so ist, Und ich sage das auch in allem Respekt ja vor der chirurgischen Zunft, weil beide meine Eltern ja verdanken 10 bzw. 15 Prozent ihres Lebens, Jahre ihres Lebens der Chirurgie. Also ich habe die sehr, sehr schätzen gelernt, aber heute ja, in Zürich wird zu schnell zu viel operiert. Ist so. Und Patienten, wenn sie da nicht sicher sind oder lassen sich da auch dann ja oft mal in was reinreden oder sehen keine anderen Möglichkeiten. Und dann, ja, dann ist es schon so, oder? In 80% oder 90% kommt das gut, vor allem wenn man keine wirklichen Probleme hat. Oder dann kommt die Operation eh gut, weil man hat ja nicht wirkliche Probleme. Aber es gibt dann immer ein paar Prozent, wo die Füße nachher richtig wehtun und so, oder? Und das Gehen schmerzhaft ist und das Leben wirklich zum Negativen sich wandelt.
Das heißt, man könnte viele OPs vermeiden oder sind eigentlich überflüssig?
Absolut, ja. Also wir haben in Zürich, führen wir da so eine kleine Statistik und wir haben ungefähr 150 Operationen, also jetzt nicht nur Füße, 150 Operationen pro Jahr, die nicht stattfinden. Das heißt, die sind geplant, Termin steht, wir machen eine Therapie gezielt. Ja, ist wichtig, also wenn man ein richtiges Problem hat, muss die Therapie gezielt sein, weil einfach so ein bisschen irgendwelche Übungen machen. Das ist auch noch ein Kapitel. Bin ich froh, wenn du nochmal drauf zurückkommst. Ja, die Übungsqualität von Übungen im Internet. Und ja, und dann sind das 150 Operationen, die dann nicht stattfinden. Haben natürlich nicht alle Freude dran, aber die Patienten freuen sich.
Also diese OPs hat man ersetzt durch Übungen und dadurch hat man das Problem lösen können.
Genau. Wobei die Übung funktioniert nur dann, oder beispielsweise, ich nehme nochmal einen schweren Knickfuß, die Sehne überlastet, die Sehne ist kurz vor dem Reißen. Das ist die hintere Schienbeinmuskel. Und jetzt muss man das operieren. Und wenn man jetzt mit Hilfe von Übungen lernt, die gehen bis rauf zur Hüfte, lernt wirklich gerade auf die Füße zu stehen und das im Alltag anzuwenden, dann kann sich das erholen. Wenn ich nur irgendwelche am Morgen meine 10 Minuten Übungen mache und den Rest des Tages das Gegenteil, das alte Muster, dann funktioniert das nicht. Also die Übung hat immer den Sinn, was genau muss verändert werden, das wird geübt, und um es dann im Alltag umzusetzen.
Und dann, weil, ja, wie du schon sagst, es ist schön, wenn man seine Übungen am Morgen macht, und es ist auch beeindruckend, wenn Leute das schaffen, über Jahre das zu machen. Aber der Alltag ist halt dann doch irgendwie 23 Stunden, 50 Minuten länger als die 10 Minuten Übungen, die ich am Tag mache, ne?
So ist es. Ja, wobei ein paar Stunden schlafen solltest du ja auch noch, Luca.
Ja. Stimmt, da belasse ich meine Füße nicht.
Ja.
Meistens zumindest nicht.
Weil, darf ich was sagen? Die Japaner haben da was ganz Schönes entwickelt. Oder vielleicht, also nicht nur die Japaner, aber in der asiatischen Tradition. Die haben das Prinzip der dualen Aufmerksamkeit. Also wir im Westen, wir sind so geschult, also wenn ich was mache, mach's richtig. Ich konzentriere mich drauf, 100% all in, und dann kommt das gut. Und die Japaner auch, ich habe das gelernt in der Kampfkunst, also wenn ich jetzt jemanden habe, der mir gegenübersteht, oder dann bin ich auf den fokussiert, aber ich nehme gleichzeitig die ganze Peripherie wahr, weil es könnte ja noch einer von hinten oder links oder rechts kommen. Mhm. Oder ich nehme mich selber wahr, ja, meinen Atem oder was, meine innere Ruhe oder Unruhe. Und diese duale Aufmerksamkeit, dass ich mich 80% auf etwas fokussieren kann und 20% so den ganzen Kontext, das Ganze erfasst, das ist in vielen asiatischen Traditionen, wird das gelernt. Und bei uns, das ist der westlichen Kultur wesensfremd. Und das wäre sehr hilfreich.
Also die Dualität mehr in den Alltag bringen. Aber es ist jetzt nicht Multitasking, was du meinst.
Nein, nein, nein.
Okay.
Multitasking heißt ja, viele Dinge schnell hintereinander zu machen.
Ja, oder am besten gleichzeitig irgendwo.
Ja, die Forschung sagt, gleichzeitig geht nicht wirklich. Du kannst schnell wechseln.
So. Ja.
Aber beispielsweise, oder wenn du mich anschaust, oder meiner Stimme zuhörst, oder du hast ja immer noch die Möglichkeit, gleichzeitig alle Hintergrundgeräusche wahrzunehmen, ja, wenn das Kind schreit, oder? Und das ist so diese Gleichzeitigkeit, ja, einen Fokus halten können und gleichzeitig die Umgebung wahrnehmen.
Okay, verstehe. Ja, also so, ich kenne es vom Fußball, das periphere Sehen.
Ja,
so den,
genau.
Auf
genau.
den Ball schauen, aber trotzdem die Umgebung wahrnehmen, wo stehen meine Mitspieler?
Genau.
Wo könnte ich den Ball als nächstes hinspielen zum Beispiel?
Genau. Und dieses Prinzip, oder, dass du die Umgebung wahrnimmst im Außen, das kannst du auch auf dich selber anwenden im Innern. Also, dass wenn du irgendetwas machst, oder beim Fußballspielen, dass du beispielsweise deine Füße spürst.
Ah ja, oder okay, verstehe.
Ja.
Ja. Und dann eben drauf schaue, dass ich, um es wieder auf die Füße zu bekommen, dass ich gerade auftrete, dass ich stabil stehe auf dem ganzen Fuß, nicht nur auf dem Außen- oder Innenbereich, sondern wirklich gerade auftrete, gerade abstoße und so weiter.
Genau, das heißt, wenn ich mit einem Freund spazieren gehe, dann kann ich durchaus zwischendurch mal oder ohne die Konversation und den Kontakt abbrechen zu lassen, wahrnehmen, sind meine Füße richtig belastet oder nicht.
Ja, stimmt, ist ein guter Tipp für den Alltag, weil das kriegt ja jeder hin. So während dem Spaziergehen mal kurz auf sich achten. Das ist ja nur eine Übungssache, das ab und zu mal zu machen und irgendwann ist es dann von alleine drin, schätze ich mal. Du wolltest noch was sagen zu der Übungsqualität aus dem Internet.
Danke, ja. Also das ist so eine Sache, wir leben in einer Zeit, alle wollen Übungen haben. Und zwar die Patienten, ich habe ja auch ein paar Bücher geschrieben zum Thema Füße. Der Verlag sagt, die Menschen wollen Übungen. Und im Internet gibt es ja viele, 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 viele Übungen, speziell zu den Füßen. Und da ist es schon so, oder dass viele Übungen sind einfach also sagen wir so, ich fange mal mit dem Schlimmsten an. Es gibt Schulen, die sagen einfach, ja, man muss einfach mal richtig das Zeugs durchbewegen. Also ich biege die Zehen mit forciert nach hinten oder ich setze mich auf die Zehen oder ich mache dies oder das. Gleiche geht auch für die Wirbelsäule. Ich lege mich irgendwie auf den Baumstamm und beuge das Zeugs mal richtig nach hinten. Das kann super sein, ja, vielleicht für 2/3 der Menschen, dass sie das richtig mal wieder durchbewegen. Aber bei 10% geht was kaputt oder kommt es zu einer Überlastung und zu Schäden, oder? Und das sollte man meiden. Konkret heißt das, ja, man soll die Grenzen weiten, aber immer das eigene Körpergefühl einschalten und schauen, wie viel tut mir gut. Und wenn ich merke, das überschreitet eine Grenze oder droht eine Grenze zu überschreiten, dann muss ich das respektieren, ja, und nicht einfach drüber gehen. Ja, das wäre die erste Botschaft zu Übungen. Ja, und das sind oft, weil das hat sowas so Überzeugendes, ja, die Zehe ist krumm, weil du sie zu wenig brauchst, also bieg sie mal in die andere Richtung und so. Und ich habe regelmäßig Patienten in der Praxis, die das dann einfach gemacht haben und nachher ist die Katastrophe. Und das zweite ist, wenn ich Übungen mache, ich muss verstehen, was ich warum mache. Genau. Das ist wie Buchstaben, oder? Also als Kinder lernen wir Buchstaben an die Tafel zu schreiben, A und E und M. Und nachher lerne ich, aha, das gibt Worte und aus den Worten gibt es nachher Texte. Und mit den Übungen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ferse hier oder die Zehen dort und die Beinachsen so und das Knie dort, das sind die einzelnen Buchstaben. Und ich muss verstehen, wie das zusammenhängt, damit ich nachher eine anatomisch richtige Bewegungssprache entwickeln kann und mich richtig bewegen. Und wenn ich einfach mechanisch übe, ohne klares Ziel, ohne dass ich nicht weiß, was ist mein Problem, wie hilft die Übung, was sind die Kriterien, oder? Dann übe ich einfach, das ist wie wenn ich Buchstaben an die Wandtafel schreibe. Ja, habe ich nicht viel davon.
Also ich muss schon immer wissen, warum mache ich das? Also ich brauche das Warum dahinter, oder?
Und das Wie.
Und das Wie.
Ja. Ja, warum, was und wie.
Ja, da sind ja oft auch diese Fragen mit Simon Sinek hat es ja in seinem Buch beschrieben, Start with the Why. Und das Why, das Warum steht ja immer im Zentrum, dann kommt das How, das Wie und außenrum.
Genau.
Das Einfachste ist immer das Was.
So ist es, weißt du. Und wenn zum Beispiel beim Knie, oder, dann heißen alle müssen da Kniebeugen machen oder Squats oder was auch immer. Aber es ist ein riesiger Unterschied. Habe ich eine Überlastung von einem Band, ist das innen oder außen? Das sind die Übungen, die man, wenn man sie richtig machen will, spezifisch genau umgekehrt. oder habe ich ein Meniskusproblem, habe ich ein Kniescheibenproblem, habe ich eine Arthrose, oder das sind, da, wenn man richtig üben will, dann sind für diese 10 Diagnosen am Knie und 10 Diagnosen am Fuß, sind das immer andere Übungen. Und die Internetübungen sind über weite Strecken einfach zu unspezifisch.
Ja, es sind halt allgemeine Übungen, die wahrscheinlich, also man muss ja denen auch zur Hilfe kommen und sagen, die nehmen halt das, was für die meisten funktioniert und zeigen das halt. Mhm. Oder manche, ein bisschen einfacher, die nehmen halt das, was bei sich selber funktioniert hat und wenden das dann halt auf alle an in ihren Videos. Deshalb finde ich schon auch, nicht nur was Gesundheit, Bewegung, Übungen angeht, sondern eben auch sowas wie Nahrung, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, was du so im Internet findest, siehst von Influencern, Videos und so, immer mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich für mich auch passt. Ne? Weil ich kann aus einem ganz anderen Leben kommen und wenn ich schon mal 2 oder 3 Knie-OPs hatte, wie in meinem Fall, dann macht eine Übung, die halt extrem kniebelastend ist, vielleicht nicht so viel Sinn für meine Füße.
Du sagst es. Ja, du sagst es. Und apropos Ernährung, weißt du, wenn du jetzt als beispielsweise einen Eskimo nimmst, der seit 1000 Generationen nur Fett und Eiweiß isst, in der Kälte, und vergleichst den mit einem natürlichen Vegetarier im indonesischen Dschungel, der seit 1000 Generationen nur Blätter, Knollen, Früchte und Kohlenhydrate isst, die haben total anderen Stoffwechsel. Der eine ist ein Eiweißstoffwechsel, der andere Kohlenhydratstoffwechsel, Schnellverbrenner, der muss Wärme produzieren, der andere Langsamverbrenner. Oder? Und wenn du jetzt mit einer Ernährung kommst und sagst, iss nur noch dies oder iss nicht mehr das, das ja, kann für den einen perfekt sein und für den anderen die Katastrophe. Oder? Ja. Und diese Individualisierung, die Personalisierung, um spezifisch arbeiten zu können, da steckt das große Potenzial ja für die nächsten 10 Jahre in Sachen Übungen drin.
Und um spezifisch arbeiten zu können, brauche ich ja aber zuallererst mal die Bestandsaufnahme. Also was habe ich eigentlich?
Genau, das ist richtig.
Wie gehe ich da vor? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu allgemein. Wir sind ein bisschen weg vom Fußthema, aber da kommen wir gleich wieder hin. Wo gehe ich da am besten hin? Weil wenn du sagst Orthopäde, vielleicht nicht die beste Anlaufstelle, Allgemeinarzt, Mediziner, wahrscheinlich jetzt auch nicht. Wo gehe ich am besten hin? Also wenn ich mal sagen möchte, ich möchte eine ganze Bestandsaufnahme mal machen von meinem Körper.
Das ist eine gute Frage. Ja, weil also in der Medizin ist es so, die klinische Untersuchung von Kopf bis Fuß, ja, durch den Orthopäden oder so, oder durch Therapeuten, die hat schon sehr gelitten in den letzten Jahrzehnten. Ja, weil Kostendruck, Zeitdruck, oder da ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Das ist so.
Ja. Ist dann Osteopathie vielleicht ein Thema? Weil das sind ja so Leute, die alles durchchecken.
Ja, aber die Osteopathie ist eine tolle und auch sehr interessante Therapiemethode, aber die ist nicht die Stärke, also ist eine Schwäche der Osteopathie, die Umsetzung in die Aktivität. Oder du legst dich auf die Liege, der Osteopath fühlt das, richtet das, aber nachher, wenn es darum geht, was macht ich jetzt konkret im Alltag, wenn ich die Treppe rauf und runter gehe, das ist unterentwickelt.
Ja. Okay.
Also ich würde sagen, also eine Möglichkeit ist selber. Wir haben, das kann ich dir auch, wenn du möchtest, zukommen lassen. Also wir haben so ein Laufanalyse, PDF 40 Seiten, das man mit der Handykamera machen kann, kostenlos. Und da kann man, also alle, die laufen, da kann man den Laufstil ja wirklich gut analysieren. Es gibt auch Bücher mit Bildern drin, wo man selber einiges, ja, wo man die, wenn man die Füße von oben und von hinten anschaut, dann sieht man das ja. Es ist keine Hexerei. Und wenn ich Input von außen möchte, dann würde ich mir jemanden suchen, der sich auf die Füße spezialisiert hat. Oder zum Beispiel ein Physiotherapeut, der Füße macht, oder eine Podologin, die mit Fußübungen arbeitet, oder ein Orthopädiegeschäft, die Einlagen mit Fußübungen verbinden, oder ein Fußchirurge, ja, der Zeit hat, der nicht gerade in den Operationssaal springen muss, oder die wissen das schon. Oder einfach jemand, der einen Nachweis, einen Ausweis hat, oder dass er sich wirklich für die Füße interessiert. Und dann ist man am richtigen Ort.
Christian, sind Socken eigentlich schlecht Frage ich mich gerade, ist mir gerade so in den Kopf gepoppt. Ich dachte mir so, man soll ja immer barfuß laufen, auch draußen und Co., um den Boden zu fühlen. Sind Socken eigentlich schlecht?
Also es ist eine interessante Frage, Luca. Habe ich mich noch nie gefragt. Ja. Und ich würde jetzt, wenn ich draußen barfuß laufe, nie auf die Idee kommen, also Socken anzuziehen. Wenn ich aber wandern gehe und die Wanderschuhe anziehe, käme ich nie auf die Idee, ohne Socken zu gehen.
Ja, oder auch zu Hause in der Wohnung. Ich meine, zu Hause in der Wohnung kann man ja theoretisch auch barfuß laufen, aber viele haben halt auch Socken an, weil es vielleicht nicht so warm ist an den Füßen oder weil sie schnell frieren.
Ja. Sind Strümpfe, Socken sind natürlich toller Temperaturausgleich, aber also wenn ich älter werde, unsicher, ja, ist auch eine Unfallgefahr. Ja, man rutscht dann schnell aus und zack.
Also das stimmt.
Also ich würde das einfach nach Gefühl machen. Ja, wenn ich Lust habe, Socken anzuziehen, ziehe ich sie an. Und wenn ich nicht mehr so trittsicher bin, dann würde ich Socken empfehlen mit solchen Gumminoppen unten, oder? Dann rutscht man nicht.
So Anti-Rutsch-Socken, wie wir sie den Kindern immer schön geben.
Ja, genau.
Was versteckt sich hinter dem Wort Spiraldynamik, Christian?
Also das geht zurück auf eine kleine private Forschungsgruppe, zu der ich das Privileg hatte, dazu gehören. Und wir haben, wir wollten verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert und haben dann Anatomie und Biomechanik und die Entwicklungsdynamik des kindlichen Skelettes und die Bewegungskoordination von Neugeborenen. Wir haben alles studiert, was man so studieren kann, Tanz und Sport. Und der Durchbruch war dann, dass wir gesagt haben, wir müssen noch weiter zurück und schauen, wie hat die Evolutionsbiologie den menschlichen Körper im Verlauf der Jahrmillionen gebaut und perfektioniert. Und da haben wir gesehen, dass die Spirale das Grundprinzip ist, beispielsweise der aufrechte Gang, ist eine abwechselnde Links-Rechts-Verschraubung der Wirbelsäule oder beispielsweise der Fuß, das Fußgewölbe ist spiralig verschraubt. Weil ursprünglich so noch wie bei den Menschenaffen waren so die Fußwurzelknochen wie bei der Hand nebeneinander und mit dem aufrechten Gang kamen die dann übereinander. Also da hat so eine Drehung stattgefunden. Und dann haben wir gesehen, dass das Helix-Prinzip, die Spirale, das ist der rote Faden im menschlichen Körper, im Fuß, im Knie, in der Wirbelsäule. Ja, und die Dynamik, der zweite Teil von Spiraldynamik, das ist die Wissenschaft der Bewegung. Und so kam es zum Begriff Spiraldynamik. Und was wir machen ist, wir nutzen dieses natürliche Prinzip der Spirale in der Bewegung, in der Anatomie, diagnostisch und therapeutisch und bringen Menschen bei, wie man sich natürlich bewegt.
Mhm. Das heißt, das wäre auch ein Ansatz, um generell gesünder, natürlicher wieder sich zu bewegen und damit vielleicht auch einige Schwächen auszugleichen.
Also das, was wir heute über die Füße uns unterhalten haben, das könnten wir genauso über den Nacken, die Schulter, das Kreuz, die Hüfte, das Knie machen.
Ja, und die Spiraldynamik deckt jetzt aber nicht nur die Füße ab, sondern von Kopf bis Fuß.
Die Stärke der Spiraldynamik ist, dass es alles von Kopf bis Fuß abdeckt und insbesondere die Zusammenhänge. Also wie hängt der Fuß mit der Hüfte zusammen und umgekehrt? Und wenn ich in die orthopädische Klinik gehe, oder dann habe ich, wenn ich ein Fußproblem habe, gehe ich in die Fußabteilung und ich sage, mir tut aber auch das Knie weh, dann sage ich, gehen Sie daneben an in die Knieabteilung. Und es ist niemand zuständig für die Zusammenhänge. Und das ist unser Spezialgebiet.
Gibt es Spiraldynamik-Therapeuten in Österreich, Schweiz, Deutschland?
Ja, wir haben Bücher geschrieben und Leute ausgebildet. Das war dann das Programm. Und da sind jetzt bereits über 1 Million Bücher verkauft.
Wow.
Und 9700 irgendwas Therapeuten ausgebildet.
Na, das sollte doch einer in der Nähe von jedem sein.
Ja,
in der Dachregion.
So ist es noch nicht, oder? Aber wenn man, es ist geografisch sehr unterschiedlich. Es gibt so Hotspots oder da wimmelt's und dann gibt es noch Terra Incognita. Ja, da gibt es so, oder? Aber auf der Webseite www.spiraldynamik.com,
cool.
Da findet man alle Kontakte, auch alle Fußkrankheiten. Auch ich habe zu jeder Fußkrankheit ein 3-Minuten-Video gemacht, klipp und klar. Also wenn ich auf die Webseite gehe und dann Therapie, und dann kommen die verschiedenen Körperregionen auf die Füße und dann kommen die verschiedenen Diagnosen. Dann bekomme ich zu jeder Diagnose eben ein Klipp und klar Video, was kann man selber tun.
Ja. Und auch da, Leute, wenn es euch interessiert, Christian, du hast ja gesagt, du schickst uns den QR-Code zu der Laufanalyse auch mit dem PDF. Mhm. Sehr gern unter dem Podcast einfach in den Shownotes einfach draufklicken und selber mal durchklicken. Und dann sage ich an der Stelle, Christian Larsen, meine Damen und Herren. Christian, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke für deine ganze Zeit und die Einblicke. Und sag den Leuten ganz gern noch, wo finden sie auch dich und weitere Infos zu dir und Spiraldynamik etc.?
Ja, möchte dir sagen, danke Luca, du warst ein toller Moderator, weißt du, so dieser irgendwie Blick für was ist wichtig, fürs Wesentliche, praktische Fragen, ja, sehr lebendig, es hat mir große Freude gemacht, danke.
Dankeschön.
Und mich findet man, ich bin in Zürich zu Hause, habe dort eine Großpraxis, ja, mit einem Dutzend tollen Therapeuten und 4, 5 Ärzten zusammen. Wir haben aber auch eben Partnerinnen in Bern, Basel und auch Partnerinnen in Deutschland. Also man findet alles auf der Webseite. Und vielleicht noch, wenn man eben als Einsteiger, wenn man sich für die Füße ja interessiert, es gibt Bücher. Eines, das heißt Gut zu Fuß ein Leben lang. Das wäre so der klassische Einstieg mit als Übungen drin. Und das andere Buch ist eben Gesunde Füße für Ihr Kind. Das ist für Eltern oder Lehrer, die mit Kindern arbeiten. Das ist auch so ein guter Einstieg, ja, ins Thema Fuß und was man konkret, effizient, effektiv selber machen kann.
Sehr gut. Findet ihr auch alles an Links unter dem Podcast in den Shownotes. Das schickt mir der Christian alles zu. Könnt ihr einfach klicken, braucht ihr nicht lange suchen. Christian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, euch wieder danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ansonsten, seid lieb zueinander, bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen, ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.